60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast im Grassi-Museum in Leipzig. Und zwar geht es heute um australische Kunst. Und ich bin verabredet mit Dr. Birgit Scheebs-Brettschneider. Sie ist seit über 40 Jahren, habe ich gelernt, hier am Museum. Hallo.
Ja, hallo. Einen schönen guten Tag.
Ich habe ein bisschen global gesagt, australische Kunst. Wir sind am Museum für Völkerkunde. Heißt es noch so? Ist das noch der richtige Name?
Ja, es heißt noch immer so. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass es so heißen soll. Denn es gehört zur Geschichte dieses Hauses. Und es zeigt auch, dass man sich mit Geschichte auseinandersetzen kann und auch zu seiner Vergangenheit kritisch Stellung nehmen kann und dazu steht, Geschichte lässt sich nicht rückabwickeln.
Um Geschichte geht es heute auch in unserem Gespräch, und zwar um eine spannende Geschichte in den Depots, sagt man, glaube ich. In den Depots oder Archiven des Museums lagern eine ganze Menge Kunstschätze und Objekte. Wie könnte man das am besten beschreiben?
Ja, in den Depots sind die völkerkundlichen Gegenstände untergebracht, die über 150 Jahre fast hier in das Museum gelangt sind. Es sind sehr unterschiedliche Dinge, sehr, sehr viele Dinge aus dem Alltag, aber auch Dinge, die eine sakrale Bedeutung haben, die bis heute in den Gesellschaften als heilig betrachtet werden oder auch geheim sind. Und es sind auch Dinge dabei, die Kunstwerke sind, die von Kreativität zeugen. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge aus aller Welt.
Wenn ich früher in das Museum für Völkerkunde gegangen bin, habe ich immer gestaunt, was es alles für exotische Objekte gibt, was es für Fotografien gibt, die aber heute ganz anders diskutiert werden. Wie werden die diskutiert?
Ja, also heute ist der Blick auf diese Sammlung ein sehr kritischer Blick, denn der größte Teil dieser Bestände ist in der Kolonialzeit in die Häuser gekommen. Das Leipziger Museum, das ist 1869 gegründet worden von Leipziger Bürgern. Leipzig als Handelsstadt hatte ja Kontakte in alle Welt und die Händler haben natürlich nicht nur Waren zurückgebracht, sondern auch exotische Dinge. Und die Idee war damals, dass also das erste völkerkundliche Museum, was es in Deutschland gab, den Leipzigern möglich zu machen, die Welt zu sehen. Das waren ja Zeiten, wo es noch kein Kino gab und die Medien wenig Möglichkeiten hatten, die ferne Welt den Leuten nach Hause zu bringen. Und so war das Museum auch sehr universal ausgerichtet. Also man wollte die ganze Welt zeigen, also auch Europa. Und es gab auch eine Abteilung für Ohr- und Frühgeschichte. Und man könnte es fast vergleichen mit dem Versuch, ein Lexikon der Welt in einem Museum zu erstellen.
Wie ist man an die Objekte, an ja vielleicht auch Kunstgegenstände gekommen?
Ganz zuerst waren es wahrscheinlich tatsächlich Dinge, die man mitgebracht hat, also einzelne Stücke. Später, wo es dann die Möglichkeiten gab, eben auf ein Netzwerk zurückzugreifen von Händlern, von Pflanzern, Farmern, Militär und Behörden in den späteren Kolonien, konnte man also auch sehr, sehr große Sammlungen bestellen. In vielen Fällen waren das Dinge, die im Ergebnis militärischer Konflikte dann eingesammelt wurden. Also man muss sich vorstellen, dass ein Dorf überfallen wurde oder militärisch besetzt wurde. Viele der Menschen sind geflohen, viele sind auch umgekommen. Und dann hat man einfach abgesammelt, was überall lag und das dann nach Deutschland gebracht, nach Berlin, von wo es dann auch in viele der Völkerkundemuseen, die nach 1870, nach 1880 entstanden, dann verbracht wurde, so dass man eigentlich sagen kann, in den deutschen Völkerkundemuseen liegen sehr viele Sammlungen, die aus kolonialen, gewaltsamen Kontexten stammen. Aber es gibt eben auch einen Teil dieser Sammlungen, die auf andere Weise in die Häuser gekommen sind. Es waren zum Teil also auch Ankäufe vor Ort. Es waren auch Geschenke, wir würden es heute Staatsgeschenke nennen, mit denen also Häuptlinge zum Beispiel versucht haben, eine Augenhöhe herzustellen oder die ihren Traditionen gemäß den Fremden, die kamen, als Gäste auch Gastgeschenke geboten haben. Und das ist im Grunde, was wir heute auch versuchen herauszufinden. Also auf welchem Wege haben wir diese Dinge bekommen? Gibt es Dinge, die wir aus heutiger Sicht also als geraubte Dinge bezeichnen? Und gibt es Dinge, die wir also in so einem Kontext natürlich versuchen sollten, dann auch zurückzugeben?
Das heißt, wenn ich noch mal kurz nachfragen darf, pauschal ist das nicht alles Raubkunst?
Nein, und es gibt ja auch Sammlungen, die nach der Kolonialzeit in die Häuser kamen, auch in der DDR, nicht in so einem großen Umfang. Also die Museen haben immer gesammelt und haben natürlich versucht, sie haben ja auch miteinander konkurriert, sich die besten Brocken zu sichern. Und ich denke, es ist also vielleicht 60-70% der Sammlungen, die man wirklich hinterfragen muss und wo man dann auch schauen muss, wie man damit umgeht. Man sollte aber eben auch auf die Zeit gucken, in der diese Dinge gesammelt wurden. Und sehr viele Ethnologen waren damals vor Ort und haben natürlich auch gesehen, wie schnell sich Gesellschaften verändern durch den Einfluss von außen, durch die Einführung neuer Produkte auch und durch die Einbindung von Gesellschaften in Steuersysteme zum Beispiel oder Zwangsarbeit, ähnliche Dinge. Und man hat also auch im Kopf gehabt, diese als sterbend betrachtende Kultur zu dokumentieren. Und das erklärt, warum also auch Serien gesammelt wurden, wo wir heute also uns fragen, warum 1000 Speere oder 500 Löffel. Aber man hat eben damals gedacht, man kann da Entwicklungslinien ablesen und auch die Entwicklungsgeschichte der Menschheit vielleicht rekonstruieren.
Der Speer ist ein gutes Stichwort. Sie wurden mit einem Speer in einem Flugzeug gesehen. Das ist eine tolle Geschichte, warum ich heute auch hier bin. Dieser Speer, den haben Sie persönlich nach Australien zurückgebracht mit noch anderen Objekten. Was waren das für Objekte? Was war das für ein Speer?
Ja, das sind insgesamt 4 Objekte gewesen, die aus Südaustralien stammten, von der Gemeinschaft der Kaurna. Das sind Ureinwohner, die auf dem Gebiet gelebt haben, wo heute die Stadt Adelaide ist und die schon sehr früh 1842 von Dresdner Missionaren besucht wurden. Man hat die also sehr freundlich empfangen. Man war damals der Meinung, das sind also 2 gestrandete Menschen, denen man einfach ein Zuhause bieten muss. Und die haben also dann dort eine kleine Schule gegründet, haben angefangen, die Sprache zu lernen und zu verschriftlichen und haben also auch angefangen, die Kinder zu unterrichten in Lesen, Schreiben und so ein bisschen Grundlagen der Mathematik. Diese Missionare sind nicht sehr lange vor Ort gewesen. Sie wurden dann durch englische Missionare ersetzt und sie haben dann einige Dinge an die Mission in Dresden, ans Mutterhaus geschickt, mit dem Ziel damals auch hier zu zeigen, mit welchen Menschen sie dort zu tun hatten. Diese Sachen waren dann Teil der königlichen sächsischen Sammlungen und sind dann nach Gründung des Völkerkundemuseums dann dort in diese Sammlung integriert worden. Die Kaurna in Adelaide wurden in eine Mission gebracht und man hat sie vorher vom Land vertrieben. Viele von ihnen sind umgekommen und die Männer haben also versucht, auch Widerstand zu leisten. Und es gab dann eine Strafexpedition durch die britische Armee. Und man hat dann die Männer, die Überlebenden, festgenommen, sie entwaffnet und hat dann ihre Kulturzeugnisse auf die Erde gelegt und ist so lange mit Pferden drüber geritten, bis all diese Dinge kaputt waren. Und das bedeutete im Grunde auch für die Männer, dass ihre Seele kaputt war, weil all das, was ein Mann optisch sozusagen ausmacht, im Grunde sehr sichtbar für alle ausgelöscht wurde. Diese wenigen Objekte, die erhalten geblieben sind, es gibt also noch ein Schild, das diese Aktion überstanden hat, das im South Australian Museum sich befindet. Das waren also Gegenstände, die die letzten Reste einer Kultur sind und die durch diese Verbindung mit diesen Studien und Aufzeichnungen der Sprache heute als identitätsstiftend angesehen werden.
Ich würde gerne wissen, Sie haben diese Sachen dann hier im Museum gefunden, beziehungsweise Sie waren da. Woher wussten Sie, war das dokumentiert, dass es genau diese Sachen waren?
Also es gab einmal einen Eingangskatalog in die Königliche Sammlung, wo die Missionare auch namentlich benannt waren, auch die Zeit, und diese vier Gegenstände auch ganz kurz beschrieben wurden. Und es gab diese ersten Wortlisten, die man in den 1880er Jahren publiziert hat, wo diese Objekte auch drin vorkommen und wo auch in einem Fall der Name der Frau genannt wurde, die dieses Fischernetz benutzt hat und die einen Rindenschäler als Werkzeug auch hatte. Und die Ghana selbst haben ihre Sprache, die dann verboten war über viele Jahre, in den 1980er, 90er Jahren versucht, wieder zu entdecken und wieder zu beleben. Und man hat dann weltweit also versucht, auch herauszukriegen, gibt's noch irgendwo solche Objekte. Und wir haben dann den Kontakt, also wir haben diese Frage beantwortet und den Kontakt gesucht, hatten dann auch Besuch von den Ghana hier in Leipzig und in Dresden und haben also so gut es ging versucht, auch dieses Sprachwiederbelebungsprojekt zu unterstützen. Und das läuft also auch richtig gut. Und der Wunsch war natürlich, diese letzten Objekte dahin zurückzubringen, wo also die Ghana, die heute da sind, das sehen können, wo sie es auch berühren können. Und das ist also auch eine Sache, die sagt, warum es wichtig ist, solche recht einfachen Dinge, die also vielleicht gar nicht so wertvoll sind, zurückzugeben. Weil für die Menschen sind das die Dinge, die ihre Vorfahren gemacht haben und sie berühren das und sie sagen einfach, sie spüren praktisch die Seele ihrer Vorfahren, die sich ja in diesen Arbeitsgeräten manifestiert. Sie haben die damals benutzt, sie haben damit gelebt und das ist sozusagen, was ein Objekt auch in sich trägt, das Leben derer, die es hergestellt haben, die es benutzt haben. Und das braucht man, um auch den Stolz sozusagen auf die eigene Geschichte und Kultur irgendwie spürbar zu haben, also um sich zu haben.
Jetzt haben Sie das aber nicht einfach zurückgeschickt, sondern Sie haben es persönlich zurückgebracht. Warum?
Ja, ich war dann also mehrfach auch bei den Ghana vor Ort. Das ist bei diesen Provenienzforschungen ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man also nicht nur Archive und Bücher studiert, sondern eben auch mit den Menschen selbst und ihrem Land in Kontakt kommt, dass man das Land riecht und spürt und vielleicht dann auch besser versteht, warum das wichtig ist, einfach bestimmte Dinge dahin zurückzubringen, von wo es kommt. Und ich habe natürlich dann auch an der Universität diese Sprachstudien nochmal angeschaut. Es gibt daneben ganz junge Leute, die Sprachprogramme machen für ihre eigenen Stammesangehörigen. Und es gibt also auch Filme inzwischen bei YouTube, die so in 5-Minuten-Clips in einer sehr lustigen Form mit Puppen für die Kinder die Sprache vermitteln, auch geeignet für uns. Und ich habe also sehr schnell verstanden, wie wichtig das ist, also einmal das mitzuerleben und zum anderen auch einfach zu sehen, was wird denn passieren, wenn wir es zurückgeben? Was bedeutet das auch den Leuten? Ich habe also eine Menge auch Interviews gemacht. Und für mich war das eigentlich klar. Es hat hier im Museum, im Depot, im Schrank keinen Wert. Der bessere Ort ist da, wo man es sehen kann, wo es also auch den Leuten etwas bringt, etwas gibt. Und die haben also auch gebeten, sozusagen es zurückzukriegen. Und dann haben wir versucht, das gut zu machen. Und es ist natürlich immer besser, solche Dinge sehr persönlich zu machen, weil es ist ja auch eine Art Wiedergutmachung in einer gewissen Weise. Und ich denke auch, dass man sich in die Augen schaut, spielt da eine sehr, sehr große Rolle.
Aber es war eine Reise mit Hindernissen.
Ja, also das Problem besteht wie sehr oft einmal darin, es ist sehr weit weg, es kostet viel Geld. Die Mittel sind oft begrenzt und es gab also eine Gelegenheit, bei einem anderen Event eine Vertreterin zu sprechen von Frau Baerbocks Ministerium. Und wir haben also über den Fall auch geredet. Und das Auswärtige Amt hatte dann vorgeschlagen, na, wie wäre es denn, wenn Frau Baerbock die Dinge mitnimmt? Ihr sind solche Signale auch sehr wichtig, zu zeigen, dass wir uns auseinandersetzen eben auch mit den unangenehmen Seiten unserer Geschichte. Und ich wurde dann auch eingeladen, mitzukommen, um eben auch Frau Baerbock zu begleiten zu den Garner und durch die Zeremonien vielleicht auch zu führen mit. Und ja, das Flugzeug ging kaputt. Es fehlte also ein kleines Ventil, was auch so schnell nicht beschaffbar war. Die Monteure haben dann in Dubai versucht, das Flugzeug zu reparieren. Es gab dann einen Testflug, der ging auch gut. Und dann ist es nochmal kaputt gegangen. Und die geplante Reise, die also auch nach Neuseeland und Fidschi führen sollte, war dann im Grunde schon aus Zeitmangel sozusagen gar nicht mehr möglich. Und es fehlte halt auch an den entsprechenden Möglichkeiten, dahin zu fliegen. Und ich habe dann einfach gesagt, wenn ich schon mal so eine halb da ist, untertrieben. Aber wenn man schon auf dem Wege ist, und ich wusste ja auch, die warten auf uns, ne? Also es gab im Vorfeld sehr, sehr viele Zeremonien bei den Ghana. Die haben sich also auch mental vorbereitet. Die haben sehr, sehr viel investiert an Gefühl, an Emotionen und auch an Geld, um eben nach Canberra zu reisen. Und ich wollte es einfach nicht, dass man sagt, so geht nicht. Und das Auswärtige Amt hat dann gesagt, okay, dann gucken wir mal nach dem Flug. Und es gab also auch einen Holzklasseflug. Naja, das ist ja egal. Und ich bin dann halt nach Sydney geflogen und die Botschaft in Australien hat die Delegation von Canberra dann auch nach Sydney gebracht. Und wir haben dann dort in einem kleineren Rahmen diese Rückgabe vorgenommen. Und das war also auch ein sehr emotionales Erlebnis und ja, das ist eigentlich schon die Geschichte. Also mir ist das einfach wichtig, ich kenne die Leute sehr lange und ich weiß, wie es ist, wenn man dann sich freut und die Vorfreude und Erwartung ist da und dann scheitert das. Also das wollte ich einfach nicht.
Haben Sie den Eindruck, dass durch die Rückgabe von Objekten dort Wunden geheilt werden?
In gewisser Weise schon. Also ich muss auch sagen, wir haben auch bei den Provenienzrecherchen für menschliche Gebeine sehr, sehr viele wirklich schlimme Geschichten aufgedeckt. Und diese Geschichten werden auch vor Ort erzählt. Und für die Menschen ist das also immer ein Trauma, was sich auch über Generationen fortschreibt, wenn bestimmte Dinge verschwinden. Das können also Gebeine sein, das können auch Gegenstände sein, die sakrale Bedeutung haben, die wichtig sind für das Land, in dem man lebt, für die Erde, für die Tiere und Pflanzen. Das ist ganz unterschiedlich gewichtet. Und man sucht also auch sehr gezielt in Museen nach solchen Objekten, von denen man weiß, die können in der Gemeinschaft auch bestimmte Wunden heilen. Und auf der anderen Seite sprechen wir natürlich dann über die Geschehnisse. Auch das verursacht Verletzungen auf beiden Seiten manchmal. Und es ist eine ganz wichtige Erfahrung auch für beide Seiten, dass man trotz der Dinge, die die Vergangenheit gebracht hat, heute miteinander reden kann, auf Augenhöhe. Und ich habe das auch nicht erlebt, dass man gesagt hat, ihr heute seid schuld, na, sondern es geht um eine Auseinandersetzung mit Geschichte auf beiden Seiten. Und das ist ein Aspekt, den ich also sehr, sehr wichtig halte. Wir haben unsere europäische Erzählweise für Geschichte und Ereignisse und die Leute vor Ort haben natürlich ihre Sicht auf die Dinge. Und man muss diese beiden Stränge zusammenführen, um eventuell auch bestimmte Dinge in der Geschichte gerade zu rücken. Und dazu gehört eben Offenheit und eine gewisse Ehrlichkeit auch. Und ich glaube, das ist, was wir neben den Objekten sozusagen bringen. Und die Bereitschaft zur Versöhnung war immer vorhanden. Und ich glaube, auch das ist eine Erfahrung, die in diesen ganzen postkolonialen Diskussionen immer ein bisschen hinten runterfällt. Also es gibt ein Happy End. Aber man muss eben dran arbeiten und es ist nicht immer ganz einfach zu kriegen. Aber wir sollten das viel mehr tun.
Sie haben es gerade kurz erwähnt, es gibt nicht nur Kunst, Alltagsgegenstände, sondern auch menschliche Überreste in den Depots. Wie ist das hierher gekommen? Warum gibt es das hier überhaupt?
Das ist die sehr, sehr dunkle Seite der völkerkundlichen Sammlungen und auch der medizinischen Sammlungen, dass etwa ab 1850, 1860 sehr, sehr intensiv begonnen wurde zu erforschen, warum die Menschen unterschiedlich sind, also kulturell, aber auch in ihrer Physiognomie, in ihrem Wesen, ihrem Temperament. Und man meinte, dass man das nur erforschen kann, indem man eben Gebeine aus aller Welt sammelt und vergleicht. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen evolutionistisch gedacht, aber sehr, sehr schnell dann auch unter dem Aspekt einer Bewertung von Höherem und Niederem. Und aus diesen vergleichenden anatomischen Betrachtungen ist dann also sehr schnell das entstanden, was wir heute als Rassismus erleben, mit all den Auswüchsen im Dritten Reich, mit der Rassegesetzgebung und ähnlichen Dingen. Und diese Sammelwut an Gebeinen ging sehr oft einher damit, dass sich die Anatomen überhaupt keine Gedanken gemacht haben, also woher kommen diese Gebeine, wie wurden die beschafft, sondern man hat versucht, große Quantitäten zu bringen. Und entweder hat man diese Gebeine bestellt bei professionellen Knochenhändlern, die dann Leute hatten, die in Australien oder in Südamerika dann gezielt Tote aus Gräbern gestohlen haben oder eben Massaker begleitet haben. Oder man hat dann in den deutschen Kolonien zum Beispiel direkt die kolonialen Truppen gebeten, die Kriegstoten auszuschlachten und dann nach Deutschland zu schicken. Und insofern kann man schon sagen, dass also in diesen Museen fast ein Friedhof zu finden ist, in dem die Vorfahren oder die Ahnen, die Menschen sprechen ja heute eher von ihren Ahnen, aus vielen Ländern der Welt liegen und die möchte man auch zurückhaben, um sie eben ihrer Kultur entsprechend auch dann zu bestatten.
Ich habe gelesen, Sie haben dafür ein Konzept entwickelt, das Sie als Rehumanisierung bezeichnen. Was bedeutet das?
Diese Gebeine sind ja in die Sammlungen gekommen und als Objekte betrachtet wurden. Das heißt, man hat ihnen eine Nummer verpasst und Sie sind dann in Kisten und Kartons geräumt worden, oft durcheinandergebracht. Und als Objekte sind sie Eigentum auch des jeweiligen Landes geworden. Das heißt, sie werden behandelt wie ein Topf oder eine Blumenvase oder eine Skulptur. Und wenn man solche Objekte aus dem Staatsschatz sozusagen herauslösen will, um sie zurückzugeben, ist das also gar nicht gesetzlich so ohne weiteres möglich. Und um das aber machen zu können, habe ich dann geschaut, welche Gesetze gibt es denn, auf die man sich berufen kann. Und der wichtigste Schritt, um das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, anzuwenden, muss man also aus diesen Objekten wieder Menschen machen. Das heißt, wir haben diese Gebeine erstmal anthropologisch untersucht, damit wir sicher sind, dass sozusagen alle Knochen in einer Kiste wirklich auch von einem Menschen sind. Also sehr oft waren es dann 3 oder 4. Wir haben versucht, dann die Unterbringung dieser Gebeine also würdiger zu machen. Und dann haben wir auch versucht, sozusagen Individualitäten festzustellen. Also sind es Männer, sind es Frauen, waren es Kinder? Kann man sagen, wie sie zu Tode gekommen sind? Und in den Akten kann man oft finden, woher kommen die überhaupt? Man hat Namen von Sammlern und man kann also in gewissem Umfang die Biografie ein bisschen herausfinden und aus diesen Objekten sozusagen Individuen machen mit einer eigenen Geschichte. Und dann kann man, so wie man es macht bei Weltkriegsgefallenen oder so, einfach suchen, gibt es denn Leute, die heute Nachkommen sind dieser Menschen und wollen die ihre Ahnen zurück. Und das geht auf legale Weise ganz einfach. Wie gesagt, Grundgesetz, der 1. Paragraph ist die Basis. Diese Würde des Menschen, die zu achten ist, gilt auch postmortal. Und das bürgerliche Gesetzbuch sagt, dass Verstorbene bestattet werden müssen, entsprechend ihrer Religion und ihrer Kultur. Und Verstorbene haben ein Recht auf Totenfürsorge. Und damit war das eigentlich möglich, die erste Rückgabe nach Hawaii zu machen. Und das war also so ein bisschen der erste Versuch, ob das so geht. Und die sächsische Regierung hat das zugelassen. Und damit haben wir also ein Muster geschaffen, nachdem heute viele dieser Rückgabe von menschlichen Überresten problemlos möglich ist. Das ist inzwischen eine gute Praxis und da freue ich mich natürlich sehr.
Absolut. Zumal, wenn ich hier mit Ihnen zusammensitze und Sie dieses Konzept entwickelt haben. Es gibt neben den menschlichen Gebeinen noch eine Gruppe, die Sie als beseelte Objekte bezeichnen. Was ist das? Was sind das für Objekte?
Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Wir haben in unserem Kulturkreis wahrscheinlich weniger Objekte, die man so bezeichnen könnte. Deshalb ist dieser Begriff also ein Konstrukt für Dinge, die für die Menschen aus ihren Herkunftsgemeinschaften eine Bedeutung haben. Das kann also eine spirituelle Bedeutung sein. Das können Gegenstände sein, die in Ritualen und Zeremonien zum Einsatz gekommen sind, die magische Kräfte in sich tragen oder die wichtig sind zum Schutz von Menschen, also Amulette vielleicht. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und es gibt dann eine Kategorie von Objekten, die für die Menschen selbst ihre Ahnen verkörpern. Das können also Schnitzereien sein, das können Dinge sein, an denen Haare befestigt sind von der eigenen Mutter oder der Großmutter. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Gegenstände. Wir haben also solche beseelten Objekte auch zurückgegeben. Das waren Porträtbüsten von 2 Häuptlingen aus Neuseeland, die für die Familie im Grunde der Träger waren, ja, das, was man als Mana bezeichnet, also Lebenskraft. Und wenn solche Dinge aus Gesellschaften entfernt werden, dann verliert die Gemeinschaft an Kraft und an Bodenhaftung, so könnte man sagen. Und das ist also heute wichtiger denn je in Zeiten, wo also sehr, sehr viele neue soziale Probleme auch auf die Menschen zukommen, dass sie eine Möglichkeit haben, sich in ihren eigenen traditionellen, kulturellen Kontexten wieder zu bewegen und dort eine Sicherheit auch bekommen für ihr eigenes Leben. Und solche Objekte braucht eine Gemeinschaft sehr oft, um auch stabil zu werden wieder. Und das hängt eben auch mit solchen Dingen zusammen wie Ungleichheiten, auch Rassismus, Benachteiligung. Und Kultur hilft dann auch in solchen Fällen sozusagen, dass die Menschen wieder stolz sind und Kraft finden. Und das ist wichtig.
Es kehren nicht nur Objekte, Amulette, Kunstgegenstände, die wir hier ausgestellt haben als Kunstgegenstände, die aber, wie ich gelernt habe, beseelte Objekte in die Herkunftsgesellschaften zurück, sondern es kommt auch was. Und zwar Kunst aus Australien habe ich entdeckt. Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Wandteppich. Was ist das?
Ja, es ist eine Malerei auf Leinwand mit Acrylfarben, die ein jahrtausendaltes Motiv einer Sandmalerei darstellt. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, auch wie traditionelle Kulturen durch die Einflüsse von außen einerseits verändert werden, zum anderen aber an ihren eigenen Werten hängen und versuchen, mit neuen kreativen Ideen sozusagen diese alten Geschichten mit modernen Medien zu verbinden. Und diese Bilder oder dieses Bild, was wir hier sehen, das zeigt eine Honigameisenzeremonie. Das ist eine Frauengeschichte. Die Honigameise ist also ein Tier, das unterirdisch lebt in einem Ameisenstaat, wo sehr viele unterschiedliche Ameisen zu Hause sind mit unterschiedlichen Aufgaben. Und die Ameisenbrut wird mit Honig gefüttert, den besondere Ameisen dann im Hinterleib bilden. Und die gibt es also in einer Art Vorratskammer. Und dieser Honig schmeckt also nicht nur den kleinen entstehenden Ameisen, sondern auch den Menschen. Und man gräbt also diese Vorratskammern aus, holt sich dann einen Teil dieser Honigameisen, beißt dann behutsam auf das Hinterteil und saugt den Honig aus, setzt die Ameise dann auch wieder auf die Erde, damit sie wieder reinkrabbelt und sich regeneriert. Und das sind Dinge, die in den Alltag der Menschen gehören. Und man macht also Zeremonien, um sicherzustellen, dass sich die Tiere oder Pflanzen oder eben die Honigameisen immer wieder vermehren und die nie alle werden. Und früher hat man diese Bilder in den Sand gemalt. Dazu gehört dann auch ein Gesang. Der Körper ist geschmückt, man tanzt. Und es ist also ein Gesamtkunstwerk, was eigentlich entstanden ist, das am Ende der Zeremonie zerstört wird, also zertanzt wird, um die Schöpfungskraft, die man geweckt hat mit diesen ganzen Handlungen, dann auf die Erde zu übertragen. Und in den späten 1970er Jahren ist dann jemand auf die Idee gekommen, diese Sandmalereien mit Acrylfarbe auf Leinwand malen zu lassen und diese dann zu verkaufen. Daraus ist also eine sehr eigenständige Kunst entstanden, die heute auch in vielen Communities gepflegt wird mit ganz unterschiedlichen Stilen und Motiven, die zum großen Teil für touristische Zwecke auch gemacht wird, aber einige der Werke sind also auch weltweit in die großen Galerien gelangt. Und das ist so ein schönes Beispiel eigentlich, was einmal erzählt, wie wichtig für die Menschen ihr Land ist, ihr Boden mit all dem, was drauf lebt. Und dass sie zum anderen aber eben auch ein Teil unserer großen Welt sind und durchaus kreativ neue Dinge in ihre Kultur aufnehmen, um damit ihre Traditionen auch am Leben zu halten. Und diese Bilder finde ich also sehr, sehr spannend und faszinierend. Und man streitet, ist es Volkskunst oder ist es Kunst? Aber das ist eine sehr europäische Diskussion. Für mich ist es eine Kunst, die ein Land widerspiegelt und auch die Emotionen der Menschen, die dort wohnen. Man kann da sehr viele Verbindungen finden. Und unsere Besucher spricht dieses Bild auch an. Jeder hat eine andere Assoziation. Aber wenn wir Gäste aus Australien haben, aus Zentralaustralien, die fühlen sich sofort zu Hause, weil sie sehen dort ihr Land und sie können diese Bilder lesen. Und das ist also auch so ein bisschen ein Zeichen von offenen Armen und Gastfreundschaft. Und das soll im Grunde alles dort zum Ausdruck kommen.
Und es ist natürlich jetzt auch ein Teil der Weltkunst. Ich würde noch ganz kurz gerne was wissen. Sie sind als junge Praktikantin ans Museum gekommen und sind jetzt zuständig für Provenienzforschung. Und ich glaube, der richtige Begriff heißt Repatriierung. Hat das auch diese andere Arbeit oder dieser Wandel auch was mit Ihnen persönlich gemacht?
Auf jeden Fall. Also ich bin nach dem Studium dann wieder ans Museum gekommen. Natürlich war das der allerbeste Arbeitsplatz, den man sich vorstellen konnte. Das habe ich mir auch immer gewünscht. Und habe dann nach der Wende also viele Möglichkeiten gesucht und genutzt, dann in die verschiedenen Länder zu fahren und dort auch über längere Zeit mit den Menschen zu leben und gemeinsam zu arbeiten. Ich habe also sehr, sehr viele Gespräche gehabt, also habe mich mit der mündlichen Tradition und Überlieferung beschäftigt, mit dem Wandel der Kultur in Neuseeland, in Australien, in Hawaii, in Samoa und habe also sehr, sehr viel gelernt, dass man auf die Dinge in unseren Sammlungen eigentlich anders schauen sollte. Und diese einheimische Perspektive ist eigentlich das, was einem dann auch hilft, über Rückgaben nachzudenken, weil man dann einfach auch erlebt hat, was es bedeutet, wenn bestimmte Dinge nicht da sind oder wenn bestimmte Dinge zurückkommen. Und ich glaube, das macht eine Menge schon mit einem selbst. Und es führt auch dazu, dass man Freunde hat am Ende überall und auch Familie. Und das ist natürlich persönlich dann eine sehr tolle Sache, wenn man eben weiß, ich habe einen Freund in Hawaii, es gibt eine Familie in Neuseeland, da bin ich die Tochter. Und ich habe sehr, sehr viele Freunde in Zentralaustralien. Und heute kann man chatten und alles. Also die Welt ist auch enger zusammengerückt. Und das hilft dann auch, Netzwerke aufzubauen und auch den Kollegen in anderen Einrichtungen dann Partner zu vermitteln. Und das ist eigentlich, glaube ich, so das schönste Resümee am Ende einer doch recht langen Dienstzeit.
Vielen Dank, Frau Dr. Birgit Schäbs-Brettschneider, für die spannenden Ansichten und Einsichten zur Rückgabepraxis von Objekten und Kunstgegenständen an die Eigentümer in Übersee. Das war 30 Minuten Kunst bzw. etwas mehr. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.